Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Was ist Afrika? Fragt Hans-Jürgen Bartsch gleich zu Beginn. Eine eher unsinnige als sinnige Antwort lautet: Afrika ist, was es ist, weil es Afrika ist. Was damit gemeint ist, haben wir gestern in dem Vortrag von Andreas Eckert gehört, einem Historiker an der Humboldt-Uni Berlin, der sich mit dem Kolonialismus beschäftigt hat. Heute fragen wir uns, was macht das Afrika im Jahr 2018 aus? Antworten dazu von Uschi Eid hören wir schon mal kurz rein.
Kolonialismus, da sind sich die meisten einig, war ein intensiver Einschnitt in die Geschichte Afrikas. Es war eben auch eine Periode der Gewalt und des Rassismus und der Willkür. Die einen als ewige Täter, die anderen als ewige Opfer.
In Afrika sind 41% der Bevölkerung jünger als 14 Jahre. Jede neue Regierung meint, sie muss was ganz Neues erfinden und ganz neue Pläne machen. Die Afrikaner kommen nicht mehr hinterher. Wir schotten uns ab und auf der anderen Seite sind die Afrikaner dem schutzlos ausgesetzt.
Afrika ist, was es ist, weil es Afrika ist.
Uschi Eid ist, ebenso wie Andreas Eckert, an der Freien Universität Berlin aufgetreten und hat dort auf der Sommeruni vorgetragen. Konkret am 1. September 18 zum Thema Bedeutung Afrikas im globalen Kontext, die afrikanische und die deutsche Diskussion. Ist Afrika nur ein Kontinent voller Hunger und Armut? Hilfsorganisationen argumentieren ja genau damit, wenn es bald wieder zur Weihnachtszeit ans Spendensammeln geht. Schaut euch mal die Inhalte der Flyer an. Ist Afrika ein Kontinent voller gewalttätiger Banden und korrupter Politiker? Oder kann es vielleicht sein, dass Afrika aufstrebt, dass die vielen Milliarden, die in die Entwicklungszusammenarbeit geflossen sind und auch noch fließen, allmählich doch Früchte tragen? Wer glaubt daran? Uschi Eid ist Präsidentin der Deutschen Afrika-Hilfe e.V. und saß als Staatssekretärin im Kabinett von Gerhard Schröder, als der von 1998 bis 2005 die rot-grüne Koalition anführte. Auch dort ihr Spezialgebiet Afrika.
Ja, die Deutsche Afrika-Stiftung ist eigentlich von Parlamentariern damals gegründet worden in den 60er, 70er Jahren als Vorfeldorganisation des Auswärtigen Amtes. Wir Grünen, wir waren bis 1996 nicht Teil dieser Stiftung. Erst als dann die Stiftungsspitze sich auch reformiert hat, bin ich dann auch oder sind andere von Grünen dazugekommen. Die Stiftung ist ein eingetragener Verein, der voll vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Unsere Aufgabe besteht heute darin, Afrika überhaupt als Thema in den öffentlichen Raum zu tragen, zu versuchen, ein realistisches Bild von Afrika zu zeichnen. Ich gehöre traditionell zu den Optimisten. Ich habe aber gelernt, dass man manchmal dann auch nicht realistisch ist, wenn man es zu optimistisch zeigt. Aber vor allen Dingen ist es uns auch ein Anliegen, in den politischen Raum hinein zu agieren, um Menschen in der Politik, also sprich auch Bundestagsabgeordnete in den Parteien, denen auch die Augen zu öffnen, dass man nicht nur Außenpolitik im Sinne von Ost-West-Außenpolitik betreibt, sondern man braucht ganz dringend eine Nord-Süd-Außenpolitik. Ja? Afrika immer nur als Entwicklungshilfekontinent zu behandeln, ist völlig falsch. Wir können nur mit Afrika globale Probleme lösen, ob das der Klimawandel ist, ob das Krankheitsausbreitungen sind, ob das die CO2-Emissionen sind. Wir müssen mit Afrika den Drogenhandel bekämpfen, wir müssen mit Afrika selber auch den Menschenhandel bekämpfen, denn was an Menschenhandel getrieben wird, grenzt zum Teil an moderne Sklaverei. Das ist für die betroffenen Menschen nicht länger hinzunehmen. Also das heißt, Afrika muss auf der globalen Bühne wirklich ein wichtiger Partner werden. Da müssen wir hin. Und das wollen wir eigentlich. Dass wir da aus unterschiedlichen Parteien sind, spielt überhaupt keine Rolle, denn wenn wir thematisch zusammenarbeiten, da spielen Parteigrenzen keine Rolle. Wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema, also je nachdem zum Thema, ich bitte dann immer Vorstandsmitglieder aus den verschiedenen Fraktionen die Schirmherrschaft zu übernehmen. Und da ist es halt so, dass mein CDU-Kollege, der macht dann eher runde Tische zu Wirtschaftsfragen. Die Grünen haben letztens ein Gespräch organisiert, welche Rolle spielt die Religion auf dem afrikanischen Kontinent. Wir vergeben jedes Jahr als Leuchtturm den sogenannten Deutschen Afrika-Preis. Der wird immer vom Bundespräsident oder dieses Jahr von Herrn Dr. Schäuble übergeben. Und wir haben jetzt zwei Umweltaktivisten, zu meinem großen Erstaunen, einen aus Tansania und einen aus Madagaskar. Ja, also da sind wir uns einig. Wir pflegen die Kontakte zu den afrikanischen Botschaftern. Wir hatten jetzt den Auftrag, mit den verschiedenen Diaspora-Gruppen hier Dialoge zu führen. Und wir haben vor einem Jahr den Anfang gemacht, mit der eritreischen Diaspora einen Dialog zu führen, in dem Sinn, dass wir versuchen, die haben tausende Vereine, ja, und alle haben einen anderen Fluchtgrund gehabt, aber wir wollen, dass sie eigentlich sich in einem Dachverband zusammenschließen, damit sie, wenn sie sich an Abgeordnete wenden oder an die Regierung, quasi mit einer Stimme sprechen. Zunächst mal Afrika im globalen Kontext und möchte zuerst mal Afrikas Bedeutung im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft kurz erläutern. Und zwar einfach deswegen, weil als ich für Schröder die G8-Afrika-Politik gestalten sollte, das war eine Zeit, wo Rot-Grün sich sehr dafür eingesetzt hat, dass die UNO reformiert wird, dass der UNO-Sicherheitsrat reformiert wird. Und da habe ich mich erst mal kundig gemacht, ja, was für eine Rolle spielen eigentlich Afrikaner global? Und immerhin sind es 54 Staaten, die von 193 Staaten Mitglied sind in der UNO und damit eine ganz mächtige Gruppe darstellen. Wenn manchmal hier gesagt wurde, es gibt 55 Staaten, dann hängt es damit zusammen, dass es ein Staat, nämlich die Westsahara, die 1975 unabhängig wurde von Spanien, aber jetzt von Marokko eigentlich immer noch besetzt ist. Die Westsahara ist bei der AU anerkannt, aber nicht bei der UNO. Ja, deswegen kann Westsahara natürlich auch nicht Mitglied der UNO sein. Deswegen sprechen wir korrekterweise, wenn es um Völkerrecht geht, von 54 Staaten. Die Vereinten Nationen haben einen Sicherheitsrat und davon sind 10 nichtständige Mitglieder. Und zurzeit hat Afrika 3 Sitze von 10, und zwar Äthiopien, Äquatorialguinea und die Elfenbeinküste. Afrika mit Südafrika ist Mitglied von 20 Staaten der G20. Südafrika ist auch Mitglied der BRICS-Staaten, also von 5 mit Brasilien, Indien, Russland und China. Und was ganz wichtig ist, natürlich nachdem der hochverehrte UNO-Generalsekretär Kofi Annan vor kurzem gestorben ist, sind wir umso glücklicher, dass Guterres, also der jetzige UN-Generalsekretär, seine Stellvertreterin aus Afrika ernannt hat, und zwar eine frühere Ministerin aus Nigeria, Amina Mohamed. Ich will nur ein paar nennen. Der Exekutivdirektor von UNAIDS in Genf ist aus Mali. Die Exekutivdirektorin der UN-Organisation für Frauen ist aus Südafrika. Der Chef, also der Exekutivdirektor der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist aus Äthiopien. Der UNCTAD-Chef in Genf, also der UN-Handelsorganisation, der ist ein Kenianer. Und in Rom beim Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, IFAD, ist der frühere togolesische Premierminister Huongbo, also ein Togolese. Das heißt, ich wollte einfach mal aufzeigen, also afrikanische Persönlichkeiten spielen im internationalen Geschäft eine sehr große Rolle. Ja, das muss man einfach sehen. Und es hängt natürlich auch zum Teil damit zusammen, dass es eine Gruppe gibt, die heißt G77. Als sich die Gruppe gegründet hat, waren es in der Tat nur 77 Staaten, aber mittlerweile sind es 134 und davon sind wiederum 54 Afrikaner. Und wenn diese Gruppe in New York bei der UNO auftritt, gegen die geht gar nichts. Ja, also das habe ich lange leidvoll erfahren müssen, dass man immer erst gefragt hat, wenn man in New York was wollte, wer ist der Vorsitzende der G77? Das ist in diesem Jahr Ägypten, aber das wechselt jedes Jahr und da muss man immer neu gucken, an wen wende ich mich und wen kann ich mit meinen Argumenten überzeugen. International ist Afrika natürlich, wenn es um Peacekeeping, also Friedenserhaltungsmaßnahmen geht, ein wichtiger Faktor. Einmal, weil es Konflikte in Afrika gibt und dort eben friedenserhaltende Maßnahmen umgesetzt werden. 2015 von 9 UN-Friedenserhaltungsmaßnahmen in Afrika stellten die Afrikaner selber 80.000 Soldaten und 15.000 Zivilisten. Ja, also es ist ganz enorm. Äthiopien, Ruanda, Senegal, Ghana, Nigeria und Ägypten sind die Haupttruppensteller aus Afrika für solche Friedensmissionen. Die Leute, die natürlich zu solchen Friedensmissionen gehen, müssen natürlich auch entsprechend ausgebildet werden. Und während Rot-Grün an der Regierung war, da ging es darum, dass man solche Ausbildungszentren in Afrika unterstützt. Das Kofi Annan International Peacekeeping Center in Accra in Ghana wurde damals von der Bundesregierung unterstützt und zwar sehr massiv. Also wir sind maßgeblich an der Gründung des Zentrums beteiligt gewesen. Hier werden afrikanische Peacekeeper ausgebildet und das Nette daran ist die Konferenzhalle, die heißt Gerhard Schröder Halle. Ich weiß nicht, ob heute noch am Eingang ein Bild von Gerhard Schröder hängt, aber damals, als wir gemeinsam den Grundstein gelegt haben, da hing dann groß ein Bild von ihm und von dem damaligen Präsidenten Kufuor, weil wir uns damals sehr dafür eingesetzt haben, dass wir dieses Zentrum finanzieren und das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, hier das ZIF in Berlin, entsendet auch manchmal Leute dorthin, die Kurse geben. Ja? Also dort wird nicht geübt, wie man nun schießt, sondern dort wird Personal ausgebildet, Personalentwicklung. Also auch diese Soldaten müssen ja und natürlich auch das Führungspersonal hauptsächlich, wie man nach menschenrechtlichen Standards solche Friedenserhaltungsmaßnahmen durchführt. Es werden Leute ausgebildet, die dann mit vergewaltigten Frauen umgehen müssen, mit Kindersoldaten. Also das ist ein ziemlich weites Spektrum, was in diesen Zentren dann auch an Unterricht stattfindet. Aber das war eines der wenigen Gebäude auf dem afrikanischen Kontinent, was von deutschen Geldern finanziert wird, zu meinem Bedauern, weil sonst alles nur von China finanziert wird. Und nicht, dass ich sage, wir müssen jetzt nach Afrika gehen und dort Gebäude bauen, aber ich habe nachher nochmal ein Beispiel. An manchen Punkten, wo international etwas Wichtiges gemacht wird, was auch zu unseren Gunsten ist, ja, darf man sich, auch wenn es sich um Infrastrukturmaßnahmen handelt, nicht zurückhalten. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte, ist Afrika und der Terrorismus. Jetzt nicht in dem Sinne, dass aus Afrika Terroristen zu uns kommen, das ist natürlich auch der Fall, aber das spielt jetzt hier in dem Zusammenhang keine Rolle, sondern Afrika selber sieht sich auch zunehmend Terrorattacken ausgesetzt. Von 2000 bis 2010, also innerhalb von 10 Jahren, gab es rund 8.900 Todesfälle durch Terrorangriffe. Und etwa 1.700 Terrorangriffe insgesamt in 10 Jahren. In den darauffolgenden 5 Jahren gab es bereits 33.000 Todesfälle durch Terrorangriffe, ja? Und 5.700 Terrorangriffe. Also das heißt, die Anzahl ist ganz enorm gestiegen. Bei uns kommt da immer relativ wenig rüber, wenn mal in Tunis ein Hotel oder so angegriffen wird und Touristen davon betroffen sind, dann hört man davon. Aber ansonsten ist da nicht viel zu hören. Also wir haben natürlich unterschiedliche Ziele. In Somalia die Shabab-Milizen. Der Staat ist zusammengebrochen und da gibt es eben die Clans, die untereinander Krieg geführt haben. Und die haben natürlich auch versucht, gerade durch die Piraterie Geld für sich zu akquirieren. Deswegen gibt es ja auch immer noch diesen Rest von Atalanta, also diese Seeüberwachung. Die Shabab-Milizen, also die haben sich dann in die Dörfer zurückgezogen. Die wollten einfach auch Somalia zu einem fundamentalistischen, also der religiöse Teil, ja, zu einem fundamentalistischen Staat machen. Und in Nigeria ist es die Boko Haram. Also der Name sagt ja, Lesen ist eine Sünde, Lernen, ja, Bildung ist eine Sünde. Das heißt also, die wollen wirklich in eine steinzeitliche Art des Islam zurück. Und in Mali, da geht es eigentlich darum, dass die Tuareg, die im Norden Malis leben, fühlen sich eigentlich schon lange nicht wirklich als Teil des Staates. Ja? Und als dann Gaddafi gestürzt wurde und sehr viele Tuareg waren ja auch in der Armee von Gaddafi, die Armee wurde aufgelöst und dadurch sind natürlich auch sehr viele Waffen nach Mali gekommen und die Tuareg haben die mitgenommen und haben dann auch den Aufstand gemacht. Ja. Es gab ja schon mal einen Tuareg-Aufstand in den, wann war das? Ich glaube in den 80er Jahren. Da hat dann damals der Entwicklungsminister Spranger, der war zufällig dort, der hat dann also spontan unheimlich viel Geld zugesagt für ein Programm, was direkt also an der Grenze zwischen dem Tuareg-Gebiet und dem südlichen Mali ist. Und man glaubte dann, dass das dazu dient, also die Leute in Brot und Arbeit zu kriegen. Man hat große landwirtschaftliche Programme aufgelegt. Das ist aber dann leider jetzt durch den letzten Aufstand ist das ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Also es gibt da natürlich unterschiedliche Motive und auch unterschiedliche Konstellationen, aber die sind zum Großteil sind die natürlich auch infiltriert vom Islamischen Staat, also von den Dschihadisten. Das nächste ist Afrika und der Drogenschmuggel. Als ich noch im Bundestag war, das war ja, Mitte der 90er Jahre, kam zu mir die damalige kolumbianische Botschafterin und war völlig verzweifelt, weil sie feststellte, dass sich keiner in der Bundesregierung dafür interessierte, dass der Drogenschmuggel aus Lateinamerika über Afrika nach Europa kommt. Es ist wirklich bei uns hier kaum jemand, der sich dieser Frage widmet. Der Punkt ist, dass einfach Afrika aufgrund der geografischen Lage direkt zwischen den Erzeugerländern Südamerikas und Europas eben Ziel internationaler Drogenkartelle geworden ist. Und für die Schmuggler spielt hauptsächlich Guinea-Bissau eine Rolle, weil das Land den Vorteil hat, dass es genau wie Brasilien eben Portugiesisch spricht. Also und wenn die aus Brasilien hier rüberkommen nach Afrika, dann hat man dort Leute, mit denen man sich verständigen kann. Guinea-Bissau gilt als unheimlich korrupter Staat. Auch das Militär dort ist also total von Drogen durchseucht, sodass das ein sehr aktiver Umschlagplatz ist, wo auch die Drogenbarone nichts zu fürchten haben. Interessant dabei, der Drogenhandel als solcher, wenn man den allein betrachtet oder isoliert betrachtet, kann man sagen, naja gut, die paar Junkies, das ist halt so. Ne? Aber ich sage das jetzt etwas lapidar, wobei ich persönlich eher dafür bin, dass man den Drogenkonsum legalisiert, weil man damit einen ganz großen Bereich von Kriminalität einfach entkriminalisieren würde und der Schwarzmarkt dann nicht blühen würde. Aber das ist ein Steckenpferd von mir, das soll hier kein Thema sein. Der Punkt ist der, dass eben heute die Grenzen zwischen dem Dschihadismus, dem Schmuggel, also auch dem Drogenschmuggel und Menschenhandel und auch Entführungen von Personen, die Grenzen verschwimmen. Ja, also das heißt, dieses ist so ein Pale Mail, wo man nicht mehr sagen kann, sind es jetzt Menschenhändler oder sind es Drogenschmuggler oder sind es sogar Regierungsmitglieder. Ja, das kommt auch noch dazu. Denn in Mali, das haben wir lange übersehen, man hat Mali zum Beispiel sehr lange als Vorbild an Demokratie dargestellt, aber viele malinesische Politiker waren durchaus in diese Dinge auch verwickelt. Das nächste ist natürlich auch, wie ist Afrika in die Weltwirtschaft integriert? Ich will hier gar nicht auf die Details eingehen, sondern einfach nur Anteil an den Weltexporten liegt bei 2,4%. Wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, dann kann man sehen, also das ist sehr wenig, aber der Handel, ich habe also Weltwirtschaft und Handel deswegen mit reingenommen, weil hier sehr häufig in der öffentlichen Debatte die EU-Handelspolitik als ein Mitschuldiger gesehen wird, dass es Afrika so schlecht geht. Und zwar einmal, weil gesagt wird, wir schotten uns ab durch Zölle. Ich sage gleich, warum das nicht stimmt. Und das Zweite ist, dass wir durch Agrarsubventionen die afrikanischen Produkte aus dem Markt drängen. Ich sage auch gleich, warum ich da meine Zweifel habe, wenn man sich die Sachen genauer anschaut. Also es wird ja gefordert, dass man eben den EU-Markt durch Zollabbau für afrikanische Länder öffnen soll. Das heißt, wir schotten uns ab und auf der anderen Seite sind die Afrikaner dem schutzlos ausgesetzt. Was man in dieser Diskussion übersieht, ist die Tatsache, dass die 32 ärmsten Länder Afrikas bereits seit dem Jahr 2001 freien Zugang zum EU-Markt für alle Produkte außer Waffen haben. Das heißt, die 32 ärmsten Länder können alles, was sie wollen, außer Waffen in die EU exportieren. 12 Länder in Afrika setzen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der EU um und liefern darunter ebenfalls zollfrei. Also das sind schon mal 44 Länder. Nennenswert von Zöllen belastet sind lediglich das weiterentwickelte Südafrika sowie die Staaten Nordafrikas. Allerdings den Staaten Nordafrikas hat die EU seit den 90er Jahren verbesserten Marktzugang für Industrieprodukte bereits eingeräumt. Also, ich glaube, man soll, wenn man diese Dinge liest in den Zeitungen oder im Radio hört, und ich höre das ja ständig und ich ärgere mich dann immer, aber das ist in der Regel so, dass wenn man eben genauer hinschaut, dass sich dann manche Dinge etwas anders darstellen. Ja, dass die Empirie, also wenn man in die Gesetze guckt, wenn man in die Handelsverträge guckt, wenn man in das Cotonou-Abkommen reinschaut und so weiter, dann kann man das alles lesen. Auch sagt man, dass die Agrarsubventionen durch die EU eben wettbewerbsverzerrend sind. Ich bin zum ersten Mal hellhörig geworden, als ich mit dem Autor eines Buches auf dem Podium saß, der darüber geschrieben hat, dass es Hähnchen in Westafrika gibt. Und der dort sich vehement wehren musste, dass das mit der EU-Agrarpolitik zu tun hat. Weil er sagte, nee, das hängt mit unserem Konsumverhalten zusammen. Wenn wir Hähnchen essen, was essen wir denn? Wir essen Schlegel, wir essen Hühnerbrüstchen, aber der Rest, wo geht der hin? Hähnchenmäster werfen das ja nicht weg, sondern die gucken, wo ist ein Markt? Wenn Sie heute in Wedding, da gibt es wunderbare türkische Läden, wenn Sie da an die Fleischtheke gehen, dann sehen Sie alles, was ich früher vor 40 Jahren bei mir im Dorf in der Südpfalz auch gesehen habe, aber heute in keiner Metzgerei mehr in der Theke liegt. Ja? So, das heißt also, wir machen es uns manchmal etwas einfach. Also wenn wir alle wieder dazu übergehen, alles vom Huhn zu essen, dann braucht man das Hühnerklein nicht nach Westafrika zu exportieren. Aber das ist nur ein Beispiel, weil ich das wirklich von ihm gelernt habe. Der war Autor dieses Buches und der hat es einfach korrigiert. Es nimmt aber niemand wahr. Es will niemand wissen, weil es gegen unsere eingefleischten Argumente geht. Also erstmal, in der EU sind Exportsubventionen abgeschafft. Ich sage es nochmal, sie sind abgeschafft. In der EU gibt es Subventionen, aber die sind produktionsunabhängig. Das sind Einkommenshilfen, die nichts mit bestimmten Produkten zu tun haben. Warum sind die Produkte in Afrika, die Agrarprodukte, teurer als die bei uns hergestellten? Es ist wirklich ein Problem, dass dort die Produktionskosten sind ungeheuer hoch. Sie haben wesentlich teurere Inputs, also Düngemittel und so weiter. Als ich Staatssekretärin war, habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass man Feldwege baut, dass die Bauern nach der Ernte ihre Produkte auf den Markt transportieren können und dass die Märkte anständig gebaut werden. In Afrika ist 30% der Nahrungsmittelverschwendung nicht durch den Konsumenten, sondern es geht verloren von der Ernte bis zum Konsumenten. Bei uns geht das meiste verloren, wenn es schon auf dem Markt ist. Ja? Aber das ist in Afrika ganz anders. Das heißt, teure Inputs, auch Strom und Futter und eben Probleme der Infrastruktur. Deswegen sind die Produktionskosten für Agrarprodukte in Afrika sehr, sehr hoch. Also man sollte da einfach genauer hinschauen. Gleichwohl muss man natürlich bei der Modernisierung der europäischen Agrarpolitik den Wettbewerbsvorteil gegenüber der afrikanischen Produktion verringern. So sollten alle Umwelt- und Klimakosten der landwirtschaftlichen Erzeuger stärker in den Preisen berücksichtigt werden. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Sie wissen, ich bin von den Grünen und diese Forderung halte ich für außerordentlich wichtig. Die anstehende EU-Agrarreform sollte die dann steigenden Erzeugerkosten für europäische Landwirte auffangen, indem Subventionen gezielt für diese Umwelt- und Klimakosten gezahlt werden. Das heißt also eine völlige Neuorientierung der Subventionen. Also da wäre dann noch ein bisschen Raum drin. Aber diese platte Forderung, EU-Exportsubventionen abbauen, die stimmt einfach nicht mehr. Demografische Entwicklung, nur noch kurz, demografische Entwicklung habe ich deswegen einfach mit reingenommen. Es gibt zwei Gründe, warum ich das hier anspreche. Einmal, in der internationalen Debatte spricht man darüber nicht mehr. Ja? In den relevanten Diskussionszirkeln scheuen sich Politikerinnen und Politiker, dieses Thema auf den Tisch zu packen. Ja, und darüber zu reden. Also im Rahmen der UNO zum Beispiel werden Sie sehr selten überhaupt den Begriff Population Growth hören oder ob man Verhütungsmittel verteilt oder was auch immer, sondern da wird immer ja, also mit Gesundheitsfragen verpackt. Den Begriff Familienplanung wird in diesen Räumen sehr, sehr selten angesprochen. Und das bedauere ich, weil da, wo die Staatsoberhäupter zusammensitzen, ich würde gerne mal eine Pressemitteilung von Frau Merkel hören oder lesen, in der drin steht, Niger, sie hat ja jetzt dreimal den nigrischen Staatspräsidenten getroffen und Niger ist eines der allerärmsten Länder und hat die allerhöchste Wachstumsrate in Afrika. Und ich finde, dass eben auch solche Dinge in solchen Gesprächen durchaus angesprochen werden können. Gerade als Frau. Ich finde, das hat immer auch so einen gewissen Pep, ja. Also es kommt dann nicht von oben herab, sondern man kann einfach mitfühlen, ja, wie es Frauen geht, die also ständig schwanger sind. Bevölkerungswachstum ist kein Thema und das ist völlig falsch. Wir nennen das verschwiebelt, ja, so verdruckst. Aber ich habe ja 3 Jahre in Eritrea gelebt. Wenn ich Frauen sehe, die 6, 8 oder 10 Kinder hatten, dann sind die sowas von abgemerkelt und haben gar kein eigenes Leben mehr. Also schon allein aus diesem Gesichtspunkt von Frauen muss ich sagen, Leute, steht doch mal endlich auf, ja, und hört mal auf mit dem verschwurbelten Thema, ja, also das so verdruckst anzugehen, sondern, gut, das ist ein Punkt, aber ein viel wichtigerer Punkt ist der, in Afrika sind 41% der Bevölkerung jünger als 14 Jahre. 19% sind jünger als 24. Das heißt, wir haben hier 60%, die jünger sind als 24 Jahre. Das würde bedeuten, dass auf dem afrikanischen Kontinent pro Jahr 20 Millionen, pro Jahr 20 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden müssten, um diese jungen Leute in Brot und Arbeit zu bringen. Oder um ihnen eine gute Ausbildung zu geben. Insofern ist dieses Thema höchst relevant, weil es können Investitionen getätigt werden und Entwicklungshilfe gegeben werden. Das wird alles durch das Bevölkerungswachstum aufgefuttert. Ich sage es mal etwas platt. Ja, also das Wirtschaftswachstum kommt dem Bevölkerungswachstum nicht mehr hinterher. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass bei uns sehr viele Menschen oder junge Menschen aus Afrika nach Europa wollen. Die Asylanträge von Migranten aus Subsahara-Afrika, die sind von 2010 bis 2017 auf 186.000 gestiegen. Flucht über das Mittelmeer, Ankömmlinge in Italien 2015, da sind die meisten aus Eritrea. Ich glaube nicht unbedingt, dass es damit zusammenhängt, dass Eritrea mal italienische Kolonie war, aber das kann auch eine Rolle spielen. Aber man kommt halt nach Italien, wenn man übers Mittelmeer kommt. Wissen Sie, wenn man in einem Land lebt, die Leute sind sehr freundlich. Und da kann man auch Dinge nicht abschlagen, die man zu Hause abschlagen würde. Und dem habe ich mich immer ausgesetzt. Ich bin auf die Dörfer. Also ich hatte einige Rückkehrer, die also einen landwirtschaftlichen Betrieb eröffnen wollten und mit denen ist man natürlich dann rausgefahren und dann ist es ja sehr weit und man musste also immer 3, 4, 5 Tage unterwegs sein. Und dann bin ich auch in den Dörfern gewesen und da gibt es dann ein Fest und dann setze ich mich zu den Frauen und dann füttern mich die Frauen mit ihrer Hand aus dem Topf, den man gemeinsam isst. So, und mein eritreischer Stellvertreter hat immer gesagt, Uschi, du musst es nicht machen. Sag einfach, meine Religion erlaubt es mir nicht. Aber ich habe es gemacht. Ich komme selber vom Dorf. Ich weiß, wie es ist, wenn man in ein Dorf kommt als Gast, wenn der Gast dann immer sagt, oh nein, danke, ja, und sich etepetete benimmt. Ich hatte ein Haus in Asmara, ist ja italienische Kolonie. Ich hatte in den 3 Jahren in einem Sommer einmal eine Woche Wasser. Und ansonsten musste ich immer Wasser vom fließenden Händler kaufen. Im Gegensatz zu all den anderen Ausländern, die in einem Viertel wohnten, wo früher die amerikanischen Offiziere wohnten. Und ich wohnte in einem Viertel, wo halt, sagen wir mal so, nicht die ganz Armen in den Hütten, das war also keine Hütte, aber wo so ein bisschen urbaner Mittelstand, eritreischer Mittelstand lebte. Und da habe ich schon mitgekriegt, wie das wahre Leben dort ist. Und da habe ich auch gelernt, dass meine Freunde sagten, du bist hier Gast. Wir wissen, wie wir unser Land zu entwickeln haben. Wenn du was siehst, wenn du was beobachtest, sag es uns, weil ich bin eine, die sofort immer die Ärmel hochkrempelt und zupackt. Die haben dann immer, nein, die Eritreer, ob das richtig war oder nicht, die haben auch mir beigebracht, dass man mit Entwicklungshilfe eine Bettlermentalität kreiert. Gut, dass das Land jetzt so sich entwickelt hat, das ist eine Sonderdiskussion, aber zumindest bestimmte Prinzipien, die Selbstachtung, die Selbstbestimmung, selber seine Probleme zu identifizieren und dann auch die Ärmel hochkrempeln. Ja, dort habe ich gelernt, dass sie sagen, wir machen das selber. Und reden Sie mal mit jungen Leuten aus Afrika. Die sagen, wir wollen jetzt mal aktiv werden, aber wir dürfen nicht immer so tun, als ginge dort nichts. Das stimmt einfach nicht. Es gibt Gewerkschaften, gerade in Westafrika, zum Teil haben die mehr Macht traditionell wie heute die französischen, weil sie traditionell am französischen Modell orientiert waren. Es gibt auf dem afrikanischen Kontinent eine bei der EU angedockte Institution, wo zivilgesellschaftliche Akteure, die werden auch zu den AU-Gipfeln eingeladen und können dort ihre Meinung sagen. Diese zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen nur nachweisen, dass sie seit 3 Jahren gut arbeiten, dass das meiste Geld von ihnen selber ist, also dass sie das selber generieren und nicht von außen finanziert werden und dass sie eine ordentliche Buchführung haben. Und dann werden die bei der Afrikanischen Union anerkannt. Also das ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Man hat ja gesehen, dass die Arabellion, gut, was dann daraus passiert ist, ist eine andere Frage. Aber auch dort sind junge Leute, die sich aufbäumen. Der Punkt ist ja der, deswegen sind ja auch afrikanische Regierungen gar nicht darüber unglücklich, dass Flüchtlinge also weggehen. Weil diese jungen Leute sind auch ein Unruhepotenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite schicken sie Geld nach Hause. Also das heißt, es ist eigentlich aus 2 Gründen ist es für das Land positiv, ja. Dann haben wir Nigeria, dann Somalia, Sudan, Gambia, Senegal, Mali und dann Marokko. Ich finde diese Liste sehr interessant und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mich frage, warum aus manchen Ländern überhaupt welche kommen. Das wird Sie jetzt wundern, aber wir sind ein Land, was eine sehr liberale Asylpolitik hat für politisch Verfolgte. Wir sind ein Land, was der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet sind. Insofern kann man sagen, okay, im Südsudan ist ein Bürgerkrieg, in Mali bei den Tuareg, also im Norden des Landes. Die Leute, die vor Boko Haram flüchten, sind in den Nachbarstaaten. Und einer der Botschafter aus den Nachbarstaaten, mit dem ich darüber mal gesprochen habe, der hat gesagt, Frau Eid, die können herzlich gerne zu uns kommen. Wir sind ein Nachbar, wir sind offen. Die wollen aber nicht zu uns, die wollen nach Europa. So, also es heißt, auch in der öffentlichen Debatte, ich spreche niemandem das Recht ab, irgendwo anders ein besseres Leben zu suchen. Die Geschwister meines Großvaters aus der Südpfalz, die sind auch in die USA ausgewandert, weil die Pfalz eine ganz arme Region war. Aber die Frage ist einfach, dass wir auch hier in der öffentlichen Debatte ganz klar definieren, ob jemand politisches Asyl bekommen soll, ob er politisch verfolgt ist, ob er Bürgerkriegsflüchtling ist oder sie, oder ob das junge Menschen sind, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Viele kommen aus wirtschaftlichen Gründen und da sollen wir uns einfach nichts vormachen. Und wir sollen es auch benennen, da muss man sich nicht schämen, da muss man sich als guter Christ oder gute Christin nicht schlecht fühlen. Man muss einfach die Dinge, so wie sie sind, beim Namen nennen. Und wenn man ihnen keinen Namen gibt, dann gibt es das Problem nicht. Eritrea ist ein Land, in dem ich ja selber 3 Jahre gelebt und gearbeitet habe, was aber nun leider in einem diktatorischen Regime endete. Das hoffe ich jetzt, dass sich es ändert. Aber warum kommen die jungen Leute aus Eritrea zurück und warum ich hierher und warum ich glaube, dass man ihnen Asyl geben muss? Weil nämlich die werden alle in jungen Jahren zum Militär eingezogen und werden nicht mehr losgelassen. Ja, das heißt, die haben überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Wenn heute hier gesagt wird, dort werden auch Menschen verfolgt, anderen Glaubens, das stimmt gar nicht. Natürlich sind viele Zeugen Jehovas dabei, weil die natürlich den Kriegsdienst verweigern. Aber die werden nicht verfolgt, weil sie Zeugen Jehovas sind, sondern weil sie eben den Kriegsdienst verweigern. Das ist ein bisschen eine andere Argumentation. Senegal ist kein Land, wo Menschen politisch verfolgt werden. Also das sind einfach junge Leute, die zum Teil durchaus einen Beruf schon haben, schon etwas arrivierter und die aber, und das ist ja in vielen afrikanischen Staaten so der Fall, dass bestimmte Großfamilien auch ethnische Zugehörigkeiten, die besetzen dann die Stellen, ja, und andere, die woanders herkommen, die haben dann keinen Zugang. Und wenn einer ein bisschen erfolgreich wird, ich hatte einen malischen Studienkollegen, der hat Landwirtschaft studiert, das war der jüngste Sohn einer lokalen Königsfamilie, der ist abgehauen, der war 2 Jahre in einem niederländischen Entwicklungsprojekt bei Timbuktu und der sagte, wenn ich am Monatsende Geld bekomme, dann stehen die Menschen aus dem Dorf, die stehen dann da und ich muss dann mein Geld verteilen. Das wird von mir erwartet, weil ich aus dieser Familie komme. Das heißt also, wenn man sich zu Hause nicht isolieren will, muss man sich diesen Traditionen wieder einfügen oder was viele machen, die gehen dann einfach weg, weil sie zu Hause also damit nicht mehr zurande kommen. Nun gut, nun Initiativen zur Veränderung auf der afrikanischen Seite. Die Organisation für afrikanische Einheit wurde reformiert in die Afrikanische Union, weil die Länder waren ja entkolonisiert, wofür sich die OAE damals 1963 gegründet hat. Und man hat auch gemerkt, dass das Prinzip der OAE, nämlich grundsätzlich keine Einmischung in ein anderes Land in Afrika, dass das natürlich ein Desaster war während des Völkermordes in Ruanda, wurde irgendwann mal den Leuten auch klar. Ja? Also haben sie auch diesen Punkt reformiert, als sie die AU eingerichtet haben und die OAE dann beendet haben. Das heißt, jetzt hat die AU das Recht auf Einmischung bei Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja? Deswegen gibt es jetzt auch den sogenannten Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsrat, die Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Der Rat sitzt in der Mitte. Das ist wie der UNO-Sicherheitsrat, wenn man so will. Und dieser Rat für Frieden und Sicherheit in Addis Abeba, also da sind gewählte Staatsoberhäupter aus Afrika, die können entscheiden, müssen aber einstimmig entscheiden, ob die AU eine Friedensmission wohin schickt. Ja? Neben diesen afrikanischen Standby-Forces, also Truppen, die einfach bereitstehen, gibt es ein kontinentales Frühwarnsystem. Es gibt natürlich auch einen Fonds, wo auch geworben wird, dass da auch befreundete Länder einbezahlen. Und es gibt einen Rat der Weisen, da sind ältere oder hoch angesehene Männer und Frauen, die dann, wenn es irgendwo Konflikte gibt, dann versuchen zu vermitteln. Das zweite Gebäude in Afrika, was von Deutschland finanziert wurde, ist nicht das Gebäude der AU-Kommission, das wurde von China finanziert, sondern es hat uns viel Kraft gekostet, die Kanzlerin zu überzeugen, also da war nicht mehr rot-grün, dass man dieses Gebäude bezahlen muss, weil die Afrikaner nicht die Amis, nicht die Russen, nicht die Chinesen, nicht die Briten und nicht die Franzosen gefragt haben, das Gebäude für den Sicherheitsrat zu bauen. Man hat denen nicht getraut. Ja? Die Chinesen hätten es sehr gerne auch mitfinanziert, aber die Afrikaner haben gesagt, nein, danke. So, und dann haben wir, also Deutschland, wir haben die Ausschreibung finanziert, ein afrikanischer Architekt mit deutschen Architekten. So, ich wollte nur sagen, das ist einmal ein Zeichen, welches Vertrauen man in die Bundesrepublik hat. Ja? Es wird ja immer so getan, als wären wir ganz furchtbare Menschen und so weiter. Aber wenn man ins Ausland kommt, dann merkt man, Wir sind hoch angesehen. Man vertraut uns, dass wir in dieses Sicherheitsgebäude keine Wanzen einbauen, um sie abzuhören. Ja, deswegen, ja, das ist ja der Grund gewesen, warum man uns gefragt hat, weil man uns Neutralität unterstellt hat und keine Eigeninteressen. Aber ich war mit der Bundeskanzlerin einmal auf einer Reise in Addis Abeba und der damalige Vorsitzende der Kommission, also Herrn Juncker vergleichbar, war der ehemalige malische Präsident Konaré. Der hat in seiner Begrüßungsrede der Kanzlerin zweimal gesagt, es gibt nur ein China. Was sagt uns das? Das heißt, die Finanzierung dieses Gebäudes von den Chinesen wurde mit politischen Auflagen verknüpft, dass die Afrikaner dafür werben müssen, dass Taiwan keine Rolle spielt, also dass das vertreten wird. Es gab keinen Grund, warum muss man, wenn man die Bundeskanzlerin begrüßt, warum muss man das zweimal in der Rede sagen? Okay, also man muss da schon immer genau zuhören, um rauszuhören, was da gespielt wird. Ja? Also, um die Jahrtausendwende gab es eine Handvoll Reformer, das sogenannte NEPAD-Programm. Das war ein Reformprogramm, das wurde dann den G8 vorgestellt, und zwar in Genia in 2001. Und die G8-Staatschefs haben beschlossen, wir unterstützen diese Reformagenda. Dann wurden die sogenannten G8-Afrika-Beauftragten eingesetzt. Und auf der afrikanischen Seite hat man NEPAD-Beauftragte eingesetzt, 15 Personen, und wir waren 8. Und wir haben uns innerhalb eines Jahres 8-mal getroffen in Europa und in Afrika und haben gemeinsam den sogenannten G8-Afrika-Aktionsplan ausgearbeitet. Der war so lange in Kraft, als es die damaligen Staatschefs hier gab, weil als dann Schröder weg war, Tony Blair weg war und so weiter, dann sind diese G8-Afrika-Aktionspläne, kann man immer noch im Internet finden, bei der kanadischen Regierung, sind in den Schubladen verschwunden. Und das ist das Ärgerliche an unserer Außenpolitik. Jede neue Regierung meint, sie muss was ganz Neues erfinden und ganz neue Pläne machen. Die Afrikaner kommen nicht mehr hinterher. Letztes Jahr haben die G20 einen sogenannten Compact with Africa ausgearbeitet, unter der Federführung des Finanzministeriums bei uns. Es gibt den Marshallplan mit Afrika und das BMW hat eine Strategie ausgearbeitet, pro Afrika Perspektiven fördern, Chancen nutzen, Wirtschaft stärken. Dieser Compact with Africa, der wurde letztes Jahr in Berlin vorgestellt und interessant war für mich, dass der ghanaische Staatspräsident genau sagte, ja, das ist schön, dass es solche Pläne gibt, aber wir haben so viele Pläne, wir brauchen eigentlich keine neuen. Wir müssen erst mal die alten Pläne umsetzen. Also, dass es diesen G8-Afrika-Aktionsplan gibt, im Rahmen dessen, was ich vorhin gezeigt habe, das Peacekeeping Center von Deutschland finanziert wurde, das wissen ein paar Wissenschaftler, aber die Politiker einfach nicht mehr. Und das ist wirklich ziemlich ärgerlich. Es war aber gut, dass wir zum allerersten Mal in der Regierungsgeschichte meines Wissens einen Kabinettsbeschluss am 7. Juni hatten, Eckpunkte wirtschaftliche Entwicklung Afrikas, Herausforderungen und Optionen. Also das ist schon mal etwas, dass die Bundesregierung und einzelne Ministerien sich Afrika stärker widmen. Das Auswärtige Amt könnte auch mal ein bisschen mehr Zahn zulegen, denn da gibt es die Leitlinien, also wenn Sie recherchieren, die müssen von der Zeit vor 2015 stammen, die Leitlinien zu Afrika des Auswärtigen Amtes. Wir beschäftigen uns natürlich im Moment auch mit der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, da gehe ich jetzt nicht ein. Und natürlich sind diese afrikapolitischen Initiativen dem geschuldet, dass man immer sagt, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Und Entwicklungszusammenarbeit. Wenn man jetzt die gesamten Finanztransfers nach Afrika sich anschaut und nur mal das Jahr 2015 herausnimmt, dann waren das 51,2 Milliarden US-Dollar ODA, Overseas Development Assistance. Das wird bei der OECD in Paris registriert, also es sind ganz offizielle Zahlen. Dann gab es 5,4 Milliarden US-Hilfe aus China. Dann gab es von 13 bis 15 11,5 Milliarden aus privaten Spenden, wie zum Beispiel von der Bill and Melinda Gates Foundation. Und dann gingen 44,4 Milliarden US-Dollar private Kapitalströme nach Afrika. Das ist eine ganz beträchtliche Summe, wenn man das mal so zusammenzählt. Also zwischen 1960 und 2015 hat Afrika 1,6 Billionen US-Dollar bekommen, mehr als jede Entwicklungsregion. Trotzdem bleibt Afrika die ärmste Region der Welt. So, und jetzt hat der Entwicklungsminister Müller einen Marshallplan für Afrika aufgelegt, wo alle meinen, das ist ein Riesenpaket und da wird jetzt was gemacht. Erstens mal wurde der ausgearbeitet ohne die Afrikaner. Also ich habe vorhin erzählt, wie wir, also die G8 und NEPAD beauftragte, wie wir gemeinsam uns im Rahmen eines Jahres getroffen haben, um den G8-Afrika-Aktionsplan auszuarbeiten, der dann ein Jahr später von den G8 beschlossen wurde. Weil viele wissen gar nicht, auch die Afrikaner meinen, da fließt eben jetzt Geld. Viele wissen gar nicht, dass der Marshallplan von 1948 nur 13,2 Milliarden Dollar waren, nur das für 16 Länder, und auch kein Geschenk war, sondern es musste zurückbezahlt werden und zum Teil eben auch in Güter gegeben wurde. Was sagen afrikanische Intellektuelle zu unserer Entwicklungshilfe? Was Sie nicht wissen, ich bin hier seit 14 Jahren Lehrbeauftragte an der FU und habe eine Vorlesung, die heißt Afrikanische Reformpolitik in Theorie und Praxis. Da habe ich schon seit vielen Jahren Axel Kabu immer empfohlen, weil sie ist eine kamerunische Soziologin und hat eine Streitschrift, so nennen sie das, geschrieben, weder arm noch ohnmächtig. Das heißt also, wir Afrikaner sind weder arm noch ohnmächtig, weil sie sagte, das schreibt sie so, die Menschen in Europa, die Gutes für Afrika tun wollen, die verkennen, dass sie damit die Verantwortung für unsere Misere, also die unsere Regierungen tragen, dass sie die aus der Verantwortung entlassen. Und wir Bürgerinnen und Bürger müssen selber gucken, dass unsere Regierungen die Verantwortung übernehmen, ja, und auch dafür berichten müssen, im Parlament berichten müssen, der Bevölkerung berichten müssen und so weiter. Und wo fließt das Geld hin? Wo kommt es her? Wie wird es ausgegeben? Dambisa Moyo ist eine Ökonomin, die auch schon öfters mal Vorträge hier in Berlin gehalten hat. Sie lebt in Großbritannien, hat ein Buch geschrieben, Tödliche Hilfe oder Dead Aid. Und Andrew Menda, ein Journalist aus Uganda, der sagt auch, also dass Entwicklungshilfe die falschen Anreize setzt. Ja? Also der Druck, Reformen durchzuführen, ist gar nicht da. Also wir geben ja viel für Schulen und Bildung und so weiter. Da müssen dann die Staaten dort das Geld nicht investieren. Da können sie es für etwas anderes benutzen. Das Allensbach-Institut hat eine Untersuchung gemacht und Deutsche befragt, was sie sich unter dem Begriff Entwicklungszusammenarbeit vorstellen. Nur 30% haben den Begriff überhaupt schon mal gehört und die meisten haben dann natürlich gleich an Entwicklungshilfe gedacht. Dann, was denken Sie denn, wenn Sie das Wort Entwicklungshilfe hören? Und da war interessant, dass natürlich zuerst mal, also man muss Entwicklungshilfe geben, weil Hunger herrscht, weil Krankheiten bekämpft werden müssen, weil die Bildung verbessert werden muss und weil es Katastrophen gibt. Also das sind so die oberen Punkte. Dann, was glauben Sie, was von dieser Liste den Ländern besondere Probleme bereitet? Und da sagen Sie Bürgerkriege und die Folgen davon, Korruption, schlechte Bildung, fehlende Ausbildung, schlechte politische Bedingungen und so weiter. So, und dann die Frage, wem vertrauen Sie denn, dass Entwicklungshilfe gut geleistet wird? Und es ist nun interessant, die Kirchen und kirchliche Hilfsorganisationen, die sollen all die Probleme, die wir vorhin kurz besprochen haben, lösen helfen. Dann die Vereinten Nationen, die UNO, dann private Initiativen von Einzelpersonen oder kleineren Gruppen. Ja? Also hier ist eine Vorstellung in der deutschen Bevölkerung, das würde ich sagen, das ist eigentlich Katastrophenhilfe, das ist Nothilfe, aber das ist keine Kooperation, die dazu beiträgt, dass auch makroökonomische Veränderungen eintreten, dass gute Regierungsführung eingeführt wird, dass gute Steuersysteme da sind, dass die Reichen auch Steuern bezahlen und nicht ihr ganzes Kapital ins Ausland schaffen. Die Kapitalflucht aus Afrika ist ähnlich hoch wie die Entwicklungshilfe und die Kapitalflüsse nach Afrika. Das muss man einfach sehen. Zum Schluss will ich einfach noch sagen, die Afrikaner haben selber ihre Institutionen, in denen sie auch ihre eigenen Visionen entwickeln, wo sie sich Gedanken machen, wie bringen wir uns aus der Misere raus. Und seit etwa 20 Jahren gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir müssen in den Weltmarkt integriert werden, wir sind sonst abgehängt. Wir müssen auf der internationalen Bühne eine wichtige Rolle spielen. Und unser Wirtschaftswachstum muss natürlich inklusiv sein, das ist ja klar. Und unsere Entwicklung muss getrieben werden von den Menschen. Das heißt also nicht von unseren Menschen hier, sondern von ihren Menschen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das umsetzt. Also das ist eine Vision 2063. Sie können das auch im Internet nachschauen. Zum Schluss hätte ich eine Bitte an diese Universität. Wieder einen Afrika-Lehrstuhl einzurichten. Dass der letzte Afrika-Lehrstuhl von Herrn Ansprenger damals umgewidmet wurde, ist eine Tragödie für eine so renommierte Universität. Und wir können uns das wirklich nicht länger erlauben, in der Hauptstadt nicht eine wirklich profilierte Afrika-Forschung zu betreiben. Afrika-Forschung ist eine Mangelware in der deutschsprachigen Wissenschaft. Danke.
Weg mit unseren Klischees. Afrikanische Staaten spielen nicht nur in den Vereinten Nationen eine bedeutende Rolle. Das und viel mehr erklärte uns Uschi Eid von den Grünen, die Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung auf der Berliner Sommeruni an der dortigen Freien Universität. Ihr Thema war die Bedeutung Afrikas im globalen Kontext.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.